Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und ein Zufallsgenerator hat das Land Fiji ausgespuckt für F. Und Jacqueline, du hast Fakten.
Yes.
Jacqueline's Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also, wenn wir heute an Fiji denken, sehen wir vor unserem geistigen Auge türkisblaues Wasser, weiße Strände und Postkartenidylle. Aber die Geschichte dieser Insel hat auch eine düstere Seite. Eine, die kaum jemand kennt. Im Jahr 1874 wurde Fiji zur britischen Kolonie. Was folgte, war ein System, das auf Ausbeutung beruhte. Zwischen 1879 und 1916 verschifften die Briten über 60.000 Inderinnen nach Fiji als sogenannte Vertragsarbeiter. In Wahrheit war es Zwangsarbeit. Sie schufteten auf Zuckerrohrplantagen oft 12 bis 14 Stunden täglich unter harten Bedingungen. Kaum Lohn, keine Rechte. Viele überlebten die Vertragszeit nicht. Wer sich wehrte, wurde bedroht, bestraft oder verschwand.
Wie hat dieser Vertrag geheißen?
Vertragsarbeiter waren das. Und der, da komme ich noch dazu. Also die Kolonialherren profitierten davon natürlich, während Armut, Gewalt und Unterdrückung zum Alltag gehörten. Auch indigene Strukturen wurden gezielt geschwächt. Land wurde enteignet, Traditionen unterdrückt und ganze Gemeinschaften auseinandergerissen. Fiji ist seit 1970 jetzt zwar unabhängig und mag heute wie ein Paradies wirken, doch unter der Oberfläche liegt ein koloniales Verbrechen, das nie wirklich aufgearbeitet wurde. Und als ich eben darüber gelesen habe, bin ich unter anderem auf den Begriff Schuldknechtschaft in Anführungszeichen gestoßen. Und das ist im Grunde nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei, die zum Beispiel in Indien immer noch praktiziert wird. Hier schuften rund 15 Millionen Menschen unter elenden Bedingungen oft 18 Stunden täglich in Ziegelfabriken, Steinbrüchen oder als Haushaltshilfen. Ganze Familien inklusive Kinder arbeiten für Kredite, die sie niemals zurückzahlen können. Diese Kredite werden oft aus purer Not aufgenommen, für medizinische Notfälle, Hochzeiten, Beerdigungen oder die Geburt eines Kindes. Obwohl Schuldknechtschaft seit 1976 verboten ist, wird das Gesetz kaum durchgesetzt. Korruption, das Kastensystem und extreme Armut machen diese Form der Ausbeutung nahezu unsichtbar. 15 Millionen Menschen. Immer noch. 2025.
Haben wir heute zwei True-Crime-Fälle?
Jetzt kommt noch ein ganzes kurzes, ein bisschen was Lustiges. Also ich habe jetzt einfach mal eine andere ganz kurze Geschichte für dich.
Emotional Rollercoaster right there.
1830 kamen die ersten Missionare nach Fiji und sahen es als ihre Aufgabe, die Einheimischen zum Christentum zu bekehren und den Kannibalismus, der damals dort herrschte, durch Predigen abzuschaffen. Weil man ja weiß, dass durch Beten kann man alles heilen.
Ja.
Es schien ein erfolgreicher Weg zu sein, zunächst die Chiefs vom Christentum zu überzeugen und so auch die restliche Bevölkerung zu erreichen. Ein Chief ist sowas wie ein Häuptling. Beim Versuch, weiter ins Inland vorzudringen und auch dort die Bewohner zu konvertieren, machte Pastor Thomas Baker allerdings einen Kardinalfehler. Er fasste einen Chief am Kopf an, was als extrem unhöflich galt, und wurde daraufhin von den Dorfbewohnern kurzerhand verspeist.
Ja. Aber greif doch nicht einen fremden Menschen am Kopf. Das macht man niemals.
Ja, aber er wurde ja dann aufgegessen.
ganz ehrlich, wenn mich ein fremder Mensch angreift, dann wünsche ich mir auch manchmal, ich könnte ihn jetzt einfach aufessen. Kill around the world. Starten wir mit unserem Fall. Fidschi. Über 300 Inseln mit weißen Stränden, türkisblauem Wasser, Meerestieren, die bunter sind wie ein Regenbogen. Ein wahrer Traum für jeden Urlauber. Insbesondere für frisch verheiratete Paare ist Fidschi das perfekte Urlaubsziel für die Hochzeitsreise. Doch manchmal läuft diese nicht so wie geplant. Liebe Shaki, herzlich willkommen zu den tödlichen Flitterwochen von Fidschi. Wir begeben uns in das wundervolle Resort namens Turtle Island. Und Turtle Island liegt auf einer privaten Insel in Fidschis und ist wahnsinnig luxuriös und romantisch und ist hauptsächlich für Paare und Flitterwochen ausgelegt. Und nur 14 Paare auf einmal können auf diesem Resort zu Gast sein.
Also sehr exklusiv.
Sehr exklusiv. Und viele Berühmtheiten haben hier ihre Flitterwochen verbracht. Beispielsweise Jessica Simpson oder Britney Spears.
Mhm.
Kennst du zufällig den Film Die Blaue Lagune?
Ja, aber ist schon sehr lange her, wo ich den gesehen habe.
Der wurde ja auch im Jahr 1980 gedreht. Da spielen Brooke Shields und Christopher Atkins mit.
Aber habe ich irgendwann gesehen, ja.
Es ist halt drei Schiffsbrüchige, zwei Kinder und ein Erwachsener. Mhm. Und die überleben da auf der Insel. Die zwei Kinder sind übrigens Cousins. Und die haben dann zusammen.
Oh.
Haben dann auch Kinder zusammen und so weiter.
Im echten Leben?
Nein, ach so. Im Film.
Okay.
In der Blauen Lagune.
Ja, okay.
Ja, also keine Spoiler, der Film ist schon 100 Jahre alt, okay?
Ja.
Und dieser Film wurde genau bei diesem Resort gedreht.
Oh, okay. Also das gab es damals schon?
Nein, das Resort wurde dann direkt danach dorthin gebaut.
Mhm.
Ich glaube, dass davor war es einfach nur eine relativ unbewohnte Insel.
Okay. Aber es war halt an dem Platz.
Ja, genau an dem Platz.
Mhm.
Und auf Turtle Island können Paare verschiedenste Aktivitäten unternehmen, wie Wassersport, Reiten am Strand, Wanderungen, während sie gleichzeitig einen hervorragenden Service genießen können, inklusive persönlichen Butler.
Das stelle ich mir übrigens so komisch vor, deinen eigenen Butler zu haben. Das muss doch voll schräg sein. So, okay, James, ich kann dir mein Wasser selber holen.
Nein, ich würde es nur akzeptieren, wenn das so ein alter weißer Mann ist mit so einem grauen Bart und der was James heißt. Und der hat so einen Anzug an.
Ja, aber auch dann stelle ich es mir so.
Und der redet British English.
Ja, das ist ein Muss.
Ja, die einzige Version von einem persönlichen Butler, die ich akzeptieren könnte.
Denkst du, dass die Butler dort auch Anzüge tragen?
Nein.
Ich denke auch nicht.
Relativ warm da.
Ja, eben.
Nein, das glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann mir sowas nicht leisten, ich kann dir nichts sagen. Und dieses Resort, das ist so eines, wo die Mitarbeiter deinen Namen kennen, dir jeden Wunsch von den Augen ablesen und denen auch auffällt, wenn du plötzlich nicht mehr auftauchst. So wie beispielsweise das frisch verheiratete Paar Bradley Robert Dawson und Christy Zhao Chen. Die beiden Turteltäubchen fehlen nämlich am dritten Tag ihrer Hochzeitsreise beim Frühstück. Und auch beim Mittagessen lassen sich die beiden nicht blicken. Es schrillen jetzt nicht noch gleich die Alarmglocken, weil die beiden sind ja schließlich auf Flitterwochen.
Und da kann man den Vormittag im Bett verbringen.
Man kann ja sein, dass man die Zeit übersehen hat.
Ja.
Doch früher oder später müssen auch bei Bradley und Christy die Handtücher gewechselt werden. Und weil sich dann
die Bettlaken.
Und weil sich der persönliche Butler der beiden jetzt schon etwas Sorgen macht, entschließt man sich nachzusehen. So klopfen Mitarbeiter des Resorts an die Hotelzimmertür der beiden und das ist ungefähr 3 Uhr am Nachmittag. Es hängt kein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür und als auf das Klopfen auch niemand reagiert, öffnen die Mitarbeiter das Zimmer und treten ein. Und Hotelangestellte, die sehen, glaube ich, viel. Ich will gar nicht wissen, was die alles so sehen während ihrer Arbeit. Aber diesen Anblick, den werden sie wohl ihr gesamtes Leben nicht mehr vergessen. Christy Zhao Chen liegt blutüberströmt auf dem Boden des Badezimmers. Sie hat mehrere Wunden durch stumpfe Gewalteinwirkung an ihrem Kopf. Der Notarzt kann nur noch den Tod von Christy feststellen. Und von Bradley Dawson fehlt jede Spur.
Der Ehemann war's.
Ja, obviously. Doch wer sind Christy Chow Chan und Bradley Robert Dawson eigentlich und was ist in diesem Hotelzimmer passiert? Christy Chen, zum Zeitpunkt ihres Todes 36 Jahre alt, kommt aus Memphis, Tennessee. Sie ist eine gelernte Patisserie-Chefin, bevor sie sich dazu entschließt, nochmal die Schulbank zu drücken, um Pharmazeutin zu werden. Das macht sie auch recht erfolgreich. Sie arbeitet in der Pharmazie bei Kruger, das ist ein Supermarkt und in Amerika ist es recht typisch, dass es da auch Apotheken gibt. Mhm. Außerdem gratuliert ihr die University of Tennessee Health Science Center College of Pharmacy auf Facebook zu der gewonnenen Auszeichnung namens Walter Kluver Clinical Drug Information Award of Excellence in Clinical Communication. Ich wollte rausfinden, was das ist. Keine Chance. Aber sie hat eine Auszeichnung bekommen und da wurde ihr sogar dafür von der University of Tennessee gratuliert. Bradley Robert Dawson, zum Zeitpunkt des Vorfalls 38 Jahre alt, kommt auch aus Memphis, Tennessee. Er arbeitet in der IT-Abteilung von Youth Villages, das ist eine Non-Profit-Kinderhilfsorganisation. Im Jahr 2005 hat eine Freundin, die später in einem News-Channel bei einem Interview erzählt, dass er ihr gegenüber verbal und auch einmal physisch missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt hat. Laut ihr war es sehr besitzergreifend und eifersüchtig. Die beiden trennen sich. 2019 heiratet Bradley eine andere Frau. Die Scheidung wird einen Monat bevor Christy heiratet finalisiert. Mhm. Und man konnte über die Ex-Frau nicht viel finden. Und ich weiß jetzt auch nicht, waren die bereits getrennt, als er Christy kennengelernt hat? Und die Scheidung lief gerade, weil das dauert ja.
Wie lang lagen die zwei jetzt auseinander? Also wie viele Jahre oder Monate waren da dazwischen?
Schon eine, also Christy und die Ex-Frau, oder?
Ja, ja, ja.
Also eigentlich war, bevor er Christy geheiratet hat und die Scheidung finalisiert war, war nur ein Monat dazwischen.
Aber wann hat er Christy geheiratet? Wann war das nochmal?
Das habe ich noch gar nicht gesagt.
Ach so. Ah, deswegen wusste ich es nicht.
Das kannst du gar nicht wissen, okay. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt.
Ich dachte, ich hätte das schon wieder vergessen.
Nein. Okay. Alles gut. Und ich weiß doch nicht, ob er mit Christy vielleicht fremdgegangen ist und das war der Grund der Scheidung, wird nicht klar. Christy und Bradley lernen sich im November 2021 kennen.
Ah ja.
Gerade einmal 3 Monate später, also im Februar 2022, heiraten die beiden. Die Hochzeit ist auch das erste Mal, wo Christys Freunde Bradley kennenlernen. Und ich finde, das ist nie gut.
Ja, es ist auch seltsam, weil wenn man frisch verliebt ist und dann hat man jemanden, man ist total glücklich, dann möchte man das ja auch mit seinen Freunden teilen und den dann auch vorstellen und ja, also ich finde es komisch.
Ja, und ich verlasse mich da ein bisschen auch auf meine Freunde, weil ich selber habe ja die rosa-rote Brille auf.
Mhm.
Dann kann es sein, dass ich keine Ahnung, was für Red Flags übersehe und du zum Beispiel sitzt dann neben mir und sagst, Alter,
nein,
siehst du das nicht?
Ja.
So deshalb, ja. In einem Interview mit einigen Freunden war klar, dass Christy sich immer gewünscht hat, verheiratet zu sein. Vielleicht auch deshalb ein Grund, warum es so schnell gegangen ist. Doch es ist den Freunden schon überstürzt vorgekommen, sich nach gerade einmal 3 Monaten das Ja-Wort zu geben. So beispielsweise sagt ihr Freund Maurice, "It was a shock. It happened so quickly."
Ich finde 3 Monate auch wirklich, wirklich schnell. Also man hört ja immer wieder mal solche Geschichten. Also ich kenne jetzt halt persönlich niemanden, der so schnell geheiratet hat. Es kann ja wunderbar funktionieren und eine tolle Ehe daraus resultieren, aber es ist schon sehr schnell.
Auf der anderen Seite, früher wusstest du gar nicht, wen du heiratest, bis du im Altar gestanden hast.
Und war das so toll?
Ich habe nicht gesagt, dass es toll ist, aber im Gegensatz zu früher sind 3 Monate ja schon lang.
Ja. Okay, wenn wir jetzt halt ins Mittelalter zurückgehen, dann okay.
Gute alte Zeit.
Ja.
Die Hochzeitsreise der beiden findet nicht gleich im Februar statt, sondern erst im Juli. Und Bradley nimmt...
Ah, da lassen sie sich dann wieder Zeit.
Ja, wahrscheinlich, weil es auf den Fidschi schöner ist im Juli. Keine Ahnung. Und Bradley nimmt Christy mit auf die Fidschis in das Luxusresort Turtle Island. Da kostet eine dieser Resort-Villa $3,500 und aufwärts die Nacht. Boah. Also dafür, dass er in einer Non-Profit-Organisation
ist, das habe ich mir
verdient
auch
er ja ganz schön gut, glaube ich.
Auch gerade gedacht, ja.
Doch wie kann es sein, dass Christy Chen am 7. Juli in Fiji ankommt und am 9. Juli tot in ihrem Hotelzimmer gefunden wird?
Vielleicht ist ihm das Geld ausgegangen.
Entschuldigung. Und statt, dass er sie einfach mitnimmt.
Leute machen crazy shit.
Mitarbeiter des Ressorts berichten, dass sie das Paar am Abend davor, also am 8. Juli beim Abendessen streiken gehört haben. Und ich habe gegraben, sehr, sehr tief gegraben, um zu wissen, um was jetzt in diesem Streit gegangen ist.
Okay.
Laut People.com hatten die beiden Streit, weil Christy bei diesem Abendessen wohl rausgefunden hat, dass Bradley bereits mit seiner ersten Frau in dem genau gleichen Ressort auf Hochzeitsreise ist, in dem er nun auch mit Christy ist.
Das ist, nein, das, sowas macht man nicht.
Nein, so, da wäre ich auch pisst.
Ja. Wo, wer hat das gehört? Wo hast du das herausgefunden?
Also ich hab so viele Berichte gelesen zu diesem Fall. Das war irre. Und ich konnte einen Bericht finden, der was auf diesen Streit genauer eingegangen ist. Und das war bei people.com.
Mhm.
Und die haben nicht nur einen Bericht darüber geschrieben, sondern 7, glaube ich.
Okay.
Und in einem von diesen 7 stand dann drinnen, dass ein Mitarbeiter das wohl
gehört hat,
dass es irgendwie um das ging bei dem Streit. Okay. Weil die waren da im Restaurant, in der Öffentlichkeit.
Also zu 100% wissen wir es
nicht. Nein, das wollte ich gerade sagen. Es ist nur eine Quelle,
ja.
Aber das war die einzige Quelle.
Aber sollte das stimmen, ja, schon ein richtiger Arschloch-Move.
Schon, ja.
Ja.
Das macht man nicht.
Nein.
Stell dir mal vor.
Ich fand es da beim ersten Mal mit meiner ersten Frau auch schon so schön. Dachte mir, dann recycle ich diesen Ort halt nochmal mit dir.
Alle Erinnerungen, was ich damals mit ihr gehabt habe, können wir gleich nochmal aufleben lassen.
Boah, ich wäre so sauer.
Ich würde abreißen, glaube ich.
Ja. Boah, da wäre ich auch richtig, richtig sauer.
Ja.
Ja.
Boah. Hatte ich keinen Bock drauf.
Mm-mm.
Nach dem Abendessen gehen die beiden zurück in ihr Zimmer. Laut Bradley geht der Streit im Zimmer weiter. Offenbar war auch Alkohol involviert. Ob er da jetzt meinte, dass die beiden beim Abendessen was getrunken haben oder nochmal im Zimmer, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Die beiden kommen wohl zu keinem Ergebnis und Bradley hält es für das Beste, seiner Frau etwas Platz zu geben und verlässt das Zimmer, um einen Spaziergang zu machen.
Ja.
Doch sein Spaziergang ist nicht einfach eine Runde um das Ressort oder den Strand entlang. Nein, er stiehlt sich ein Kajak, paddelt damit auf eine einsame Insel und sitzt dort im Matakavalevu Village fest.
Aber was? Also das war es ja ein Dorf oder was war da?
Es wird vermutet, dass er eigentlich versucht hat, auf die Hauptinsel zu gelangen. Aber das hat nicht ganz geklappt.
Mhm.
Und so ist er auf eine einsame Insel geraten, wo nur ein paar Ureinwohner wohnen. Und die waren saumäßig verstört, dass der Typ da plötzlich auftaucht. Die haben sich dann auch ferngehalten von dem und haben halt andere Inselbewohner gewarnt.
Und der saß dann da so dumm.
Ja, er ist nicht mehr weggekommen.
Aber er hatte doch das Kajak. Wieso ist er nicht wieder zurück?
Schätzungsweise Strömung.
Okay.
Er saß halt dann da fest.
Ja.
Die Polizei findet Bradley am 11. Februar, also 36 Stunden später, auf genau dieser Insel und nimmt ihn fest. Das Einzige, was Bradley an sich hat, ist seine Geldtasche mit $1,000 an Cash, seinen Ausweis und eine Kreditkarte, die Christy gehört. Sein Handy und seine Uhr, die beide mit GPS ausgestattet sind, hat er zufälligerweise im Ressort vergessen.
Mhm. Aber die Kreditkarte und den Ausweis,
ja, das war wichtig,
hat er zum Spaziergang mitgenommen.
Ja, vor allem Spaziergang, der ist ja nicht mehr
hier. Ja, aber
spaziergepaddelt.
Spazierpaddel.
Und nach 36 Stunden auf der Flucht könnte man meinen, Bradley hätte genug Zeit gehabt, um sich eine Story auszudenken und dabei auch zu bleiben. Doch verschiedenen Quellen erzählt Bradley bzw. sein Anwalt unterschiedliche Geschichten. So erzählt Bradley ABC News, dass er Christy einfach nur etwas Zeit geben wollte. Das würde er öfter so machen und er hätte erst von Christys Tod erfahren, als er bereits von der Polizei verhört wird. Sein Anwalt Iqbal Khan allerdings erzählt CBS News, dass er noch nicht alle Details zum Fall hat, aber dass Bradley die Insel mit dem Kajak verlassen hat, weil er geschockt und panisch war, weil seine Frau verstorben ist. Außerdem sagt der Anwalt, dass er zwar noch nicht den Postmortem-Bericht gelesen hat, aber es klingt für ihn nach einem unglücklichen Unfall.
Sollten sich ein Anwalt und sein Klient dann nicht vielleicht ein bisschen besser absprechen?
Ja, es ist sehr, sehr widersprüchliche Geschichten, weil bei der einen Geschichte ist Bradley direkt nach dem Streit Kajak gefahren und wusste nichts vom Tod von seiner Frau.
Ja, und der Anwalt behauptet dann wieder, er war geflüchtet, weil er so panisch und keine Ahnung was war. Aufgrund ihres Todes.
Und der Polizei gegenüber erzählt Bradley nochmal eine andere Story. Denn bei deren ersten Verhör gesteht Bradley den Mord an Christie. Er erzählt ihnen, dass es zu einer betrunkenen Auseinandersetzung und Gerangel gekommen ist. Er hätte Christie dabei verletzt, aber sie hätte noch gelebt, als er das Zimmer verlassen und mit einem Kajak geflüchtet ist.
Mhm. Und wieso, wieso flüchtet er da? Wieso holt er nicht Hilfe, wenn er sie verletzt hat? Oder spaziert zum Rettungsdienst, zum Arzt,
irgendjemanden,
zum Krankenhaus, zur Polizei, holt irgendjemanden. Ja, das ist ganz logisch. Ich verletze jemanden und dann hole ich mir mein Kajak und paddel auf die nächste Insel.
Ja.
Ja. Das ist quasi Fahrerflucht auf Kajak.
Ja. Diese Story ist vielleicht die Story, die der Wahrheit am nächsten kommt. Denn der Tatort von Christies Körper zeigen, dass es mehr war als nur ein Gerangel. Christies Kopf wurde so oft und so hart gegen den Toilettensitz geschlagen, dass der Sitz gebrochen ist. Und als Christies Eltern nach Fiji kommen, um den Körper ihrer Tochter heimzuholen, ist dieser so entstellt, dass sie sich dazu entscheiden, sie noch vor Ort einzuäschern und so nach Hause zu transportieren.
Boah.
Also ein Gerangel.
Ja.
Ist das nicht.
Ja.
Und eigentlich hat er den Mord an Christie der Polizei gegenüber ja schon gestanden. Doch nach dem ersten Verhör fordert Bradley einen Anwalt und Bradley unterschreibt das geschriebene Geständnis nicht.
Mhm.
Und das macht das gesprochene Geständnis in dem Sinn ungültig. Weil da kann man dann argumentieren mit, er war verwirrt oder er hatte nicht genug Zeit oder er wurde nicht richtig beraten oder er wurde unter Druck gesetzt. Ja. Das Turtle Island Resort gibt folgendes Statement. Wir können bestätigen, dass es am 9. Juli zu einem Vorfall zwischen einem Paar auf der Insel kam, der ein tragisches Ende nahm und zur Erhebung von Anklage führte. Wir haben vollständig mit der Polizei kooperiert, die eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat und die Insel inzwischen verlassen hat. Bradley Robert Dawson wird angeklagt, seine Frau Christie Chow Chen ermordet zu haben. Sein Anwalt Khan stellt einen Antrag auf Freilassung von Bradley, bis der Prozess beginnt, denn das kann bis zu 2 Jahre dauern, doch dieser Antrag wird abgelehnt. Auch sagt der Anwalt, dass er Kontakt mit der Familie von Bradley steht. Seine Familie und seine Freunde sind alle am Boden zerstört. Bradley sei immer ein netter, ruhiger Mensch gewesen. Er hatte nie Probleme mit dem Gesetz und jetzt ist sowas passiert.
Ja, ich halte davon diesen Aussagen von Freunden immer recht wenig. Weil da wird die eine Partei komplett durch den Dreck gezogen, die andere Partei wird in den Himmel gelobt und weiß nicht.
Über Bradley selber sagt er Folgendes. Im Moment gibt es ein vollständiges Leugnen. Er hat seine Frau nicht ermordet. Bisher gibt es nichts, was ihn belastet. Nee. Und bezieht sich darauf, dass die Staatsanwaltschaft noch keine Einzelheiten einer Anklageschrift eingereicht habe. Naja, er ist der Anwalt von ihm. Natürlich muss er das sagen. Und Bradley selbst ist auch ziemlich sensationsgeil, denn er gibt direkt aus der Untersuchungshaft heraus gleich noch ein Interview, in dem er Folgendes sagt. Was ich sagen kann, ist, dass es mir sehr leid tut wegen der Situation, die wir alle jetzt durchmachen. Wir hätten einen wundervollen Urlaub verbringen sollen und ich habe meine Frau verloren. Allein der Gedanke, dass sie nicht mehr hier ist, tut so weh. Ich denke die ganze Zeit an sie. Wir hätten ein wunderbares Leben miteinander haben sollen. Er fügt hinzu, dass er jeden Tag für Chen bete und sie sein Ein und Alles nannte.
Wäre das jetzt kein True Crime Podcast und du hättest mir das jetzt einfach so vorgelesen, würde ich mir denken, der arme Mann. Was der jetzt alles durchmacht.
Ja.
Da wir hier aber bei einem True Crime Podcast
und er wegen Mordes angeklagt ist.
Ja.
Und da will ich auch noch dazu sagen, ich habe dieses Zitat 1:1 so aus einem Bericht rausgenommen. Ich glaube, ABC News hatte ein Interview mit ihm. Es gibt leider keine Vertonung von dem Interview, denn ich hätte gerne gewusst, ob er wirklich gesagt hat, dass er jeden Tag für Chen bete. Denn Chen ist der Nachname von ihr. Oder ob er gesagt hat, Christy.
Ja, stimmt. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber ja, stimmt.
Weil das finde ich komisch. Viel aus. Mhm. Wenn er wirklich sagt, er betet für Chen.
Aber vielleicht war das auch nur von diesen
Reporter. Und deshalb sage ich, aber sie haben ihn direkt zitiert. Also,
ja.
Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Am 1. September 2024, also wirklich 2 Jahre später, beginnt der Gerichtsprozess.
War er dann die ganze Zeit auf Fidschi?
Ja.
Mhm. In Untersuchungshaft?
Ja.
Okay.
Das ist, glaube ich, nicht so geil wie das Ressort, in dem er vorher war. Mhm. Der Richter ist Riyas Hamza. Hamza lehnt die Anfrage von Chens Familie ab, beim Gerichtsprozess aktiv teilzunehmen, denn das Gesetz von Fidschi erlaubt nur der Staatsanwaltschaft, das Opfer zu verteidigen und in die Beweise einzusehen. Was ich jetzt irgendwie auch nicht so schlecht finde, weil dann ersparst du dir zum Beispiel Bilder und Berichte den Angehörigen zu zeigen.
Ja.
Die Gerichtsverhandlung findet in Laudoka, Fidschi statt. Der verteidigende Anwalt ist Anil Brasta. Und ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob sein erster Anwalt Khan jetzt ausgetauscht wurde.
Mhm.
Würde mich jetzt auch nicht so wundern, wenn was der alles der Presse gegeben hat. Oder ob Bradley jetzt einfach ein Team hat mit mehreren Anwalten, aber Khan verteidigt ihn nicht vor Gericht, sondern Anil. Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Die Verteidigung der Staatsanwaltschaft, also derjenige, der das Opfer verteidigt vor Gericht, ist Shenal Swastika. Bradley plädiert auf unschuldig. Sein Anwalt begründet die Unschuld damit, dass erstens die Staatsanwaltschaft zwar behauptet, dass Bradley geplant hat, von den Fidschis zu fliehen, die Behörden jedoch nicht berücksichtigt hätten, dass viele persönliche Gegenstände des Paares im Ressort zurückgelassen wurden. Was ich ganz ehrlich eine sehr schwache Verteidigung finde.
Ja.
Wenn man jemanden ermordet hat, dann verschwendet man doch keine Zeit damit, Koffer zu backen und noch unterm Bett nachzusehen, ob man was vergessen hat.
Ja.
Und der zweite Punkt der Verteidigung war, dass Bradley keine Verletzungen aufgewiesen hat, die darauf hindeuten würden, dass er in eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner Frau verwickelt gewesen sei. Was ich auch wieder nicht als optimale Verteidigungsstrategie sehe, weil da könnte er die Staatsanwaltschaft gegenkontern, indem sie Bradley Heimtücke vorwerfen.
Ja, das dachte ich auch als erstes. Ja.
Also kurz zur Aufklärung. Das bedeutet, dass der Täter das Opfer arglos und wehrlos ausnutzt, um es zu töten. Es ist eine Form der heimlichen und hinterhältigen Vorgehensweise, die das Gericht bei der Strafzumessung berücksichtigen kann.
Ja, vielleicht hat das hier gar keine Chance, sich zu wehren.
Und genau so klingt es auch. Also, da wäre ich jetzt nicht mit diesem Argument gekommen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil selbst wir als Nicht-Anwälte hätten das gegengekontert.
Ja.
Der Prozess dauert insgesamt 8 Tage. Dabei sagen 14 Zeuginnen und Zeugen aus. Am 11. Dezember 2024 wird Bradley Robert Dawson zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat die Chance auf eine Begnadigung nach 18 Jahren. Dafür muss er einen Antrag bei der National Mercy Commission einreichen. Er könnte außerdem beantragen, seine lebenslange Freiheitsstrafe in eine zeitlich befristete Strafe umzuwandeln, wodurch ein Entlassungsdatum festgelegt würde.
Mhm.
Das ist das Gesetz auf Fidschi.
Okay.
Richter Hamza ist über jeden vernünftigen Zweifel hinaus überzeugt, dass Bradley Dawson und niemand sonst die Straftat begangen hat. Außerdem betont er die erschwerenden Umstände, dass Bradley erstens vorgehabt hat, mit einem Kajak zu fliehen und das Land zu verlassen, und zweitens, dass er Christy umfangreiche Verletzungen zugefügt habe, die deutlich in ihrem Obduktionsbericht, im fotografischen Bildband des Tatorts sowie im fotografischen Heft mit den Ergebnissen der Obduktion, das vom Staat vor Gericht vorgelegt wurde, zum Vorschein kommen. Und dass er Christy einfach mit ihren Verletzungen zurückgelassen hat, ohne ihr Hilfe zu rufen. Und das beruht ja auch auf seiner ersten Aussage bei der Polizei, dass sie noch gelebt hat, als er gegangen ist.
Das glaube ich ihm sogar.
Ja, das glaube ich ihm auch.
Ja.
Was die ganze Tat eigentlich noch wilder macht, er hat es einfach leiden lassen.
Ja.
Der Richter Hamza sagt, aus den oben genannten Gründen bin ich der Auffassung, dass der Version der Verteidigung nicht geglaubt werden kann und dieselbe Version wird zurückgewiesen. Nach Analysen aller Beweise in ihrer Gesamtheit bin ich der Ansicht, dass die Zeugen der Anklage in ihrer Aussage wahrheitsgemäß, glaubwürdig und zuverlässig waren. Aus der Gesamtheit der Beweise bin ich überzeugt, dass die Anklage der Verteidigung der Provokation widerlegt hat. Nach Würdigung aller Beweise in ihrer Gesamtheit bin ich der Meinung, dass die Anklage den Mordvorwurf gegen den Angeklagten über jeden vernünftigen Zweifel hinaus bewiesen hat. Und das, liebe Shaki, waren die tödlichen Flitterwochen von Fidschi.
Da waren meine Flitterwochen besser.
Gott sei Dank! Wäre ja auch schlimm, finde ich.
Aber er hat auch nie eine Erklärung abgegeben, warum er das getan hat, oder?
Nein, ich bin in Reddit abgetaucht.
Mhm.
Und da gab's eben eine größere Diskussion, dass erstens seine Ex-Freundin ja schon davon berichtet hat, dass er abusive war.
Mhm.
Und zweitens, dass er wohl auch das Argument mit dem Alkohol gebracht hat und das von Bradleys Freunden irgendwie rübergeschwappt ist, dass er gerne mal ein, zwei Gläschen zu viel Intus hatte. Also der Verdacht auf, dass er ein Alkoholiker war, dass er Wutanfälle hatte, sich nicht mit der Kontrolle hatte.
Aber du bist in deinen Flitterwochen, du bist frisch verliebt, erst seit, die waren ja erst 3 Monate zusammen, oder? Als sie geheiratet hatten. Mhm. Ja.
Aber dann bei den Flitterwochen waren sie waren noch kein Jahr zusammen, aber
ja, okay, 9 Monate. Genau, da war ein bisschen Zeit dazwischen. Und dass man dann so die Kontrolle verliert, aber ja, man weiß ja nicht, was er grundsätzlich für ein Typ war. Man hat ja Vermutungen, wie du sagst, mit dem Alkoholismus und so weiter.
Ja.
Aber was da in seinem Kopf wirklich vorging, das weiß man halt nicht.
Es gibt auch ein Interview, ich weiß leider nicht mehr, von wem das war. Das war eine andere Podcasterin, die ist eher auch in den Quellen dann verlinkt.
Mhm.
Die hatte ein Interview mit einem amerikanischen Anwalt, der was sich irgendwie in den Bradley-Dawson-Fall reingelesen hat und so weiter und so fort. Und der kennt halt relativ viele solcher Fälle und der sagt auch, das dürfte nicht das erste Mal gewesen sein, dass er Christy gegenüber missbräuchlich gehandelt hätte.
Ja.
Weil normalerweise kommt das nicht aus dem Nichts und eskaliert sofort zum Mord, sondern das steigert sich ja.
Mhm.
Also ist die Vermutung oder liegt die Vermutung nahe, dass er Christy gegenüber bereits handgreiflich geworden ist.
Okay.
Solltet ihr häusliche Gewalt erleben und Hilfe brauchen oder ihr kennt jemanden, der unter häuslicher Gewalt leidet, dann haben wir für euch Nummern in die Folgenbeschreibung gepackt, Telefonnummern. Da erreicht ihr in Österreich und in Deutschland 24/7 jemanden, der euch helfen kann. Und dann haben wir noch ein kleines Shoutout an Magdalena für unser Intro und an Vivi für unsere Website und an die liebe Sarah für unser Logo und auch an die liebe Melanie für unsere Bilder.
Danke.
Danke. Und damit war's das.
Ja.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.